Herzlich willkommen zu Folge 7 von Education im Fokus mit mir, Kimsi von Reischach und
Benny Sauerborn vom ZSL bzw. dem KI-Zentrum Schule. Kimsi, ich freue mich, dass wir heute diese Folge machen.
Ich freue mich auch auf die heutige Folge, denn es ist eine wirklich besondere und tolle Folge, denn wir sprechen heute darüber, wie Lesen als Schlüssel zu, jetzt mal ganz doll platt gesagt, allem durch KI gefördert werden kann. Ne?
Nämlich, wer nicht richtig lesen kann, hat große Schwierigkeiten am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Lesen ist letztendlich, ja, würde ich sagen, die zentrale Voraussetzung für schulisches Lernen. Ohne flüssiges Lesen zu können, ja, können Schüler keine Aufgabenstellung lesen, können Texte nicht als Wissensmedien nutzen, können sich ganz platt gesagt nicht mal im Schulgebäude orientieren. Also wirklich die zentrale Fähigkeit, um lernen und später auch leben zu können.
Ich habe mich natürlich auf die heutige Folge vorbereitet, lieber Benny, und ich habe mir mal die IGLU-Studie angeschaut, also die internationale Grundschulleseuntersuchung, und ehrlich gesagt bin ich da ganz schön ins Grübeln gekommen, denn die Zahlen sind nicht gut. Fast jeder fünfte Viertklässler kann nicht richtig lesen und der IQB-Bildungstrend, der zeigt, seit 2009 wächst die Gruppe der schwachen Lesenden. 2022 verfehlten sogar 31,4% der Neuntklässler den Mindeststandard im Lesen. Hier in Baden-Württemberg hat man dieses Thema natürlich schon auf dem Schirm und intensiv bearbeitet, zum Beispiel mit dem Programm Starke Basis, bei dem neben Rechnen und Schreiben auch die Förderung der Lesekompetenzen im Zentrum steht. Aber es gibt natürlich viel mehr zu diesem wichtigen und spannenden Thema zu sagen, auch wie zum Beispiel digitale Technologien, vor allem eben KI, bei der Leseförderung eingesetzt werden können. Und darum haben wir heute einen wirklich besonderen Gast eingeladen. Er ist einer der führenden Experten zur Leseförderung. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Schriftlichkeit, Mündlichkeit und Lesen. Aber vor allem ist er mit seinem Team Entwickler einer preisgekrönten digitalen Leseplattform, nämlich Leon, Leseraum Online, einem frei verfügbaren Tool, das eine offene Lizenz hat. Meine Güte, ist es. Jetzt aber endlich mal, wer ist es denn jetzt?
War komplex, ja. Ja.
Er ist uns heute aus Hamburg digital zugeschaltet. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Michael Krelle.
Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, Michael und Kimsi, in Vorbereitung auf diese Folge bin ich so ein bisschen ins Überlegen gekommen, ins Schwelgen in der Vergangenheit, wie man es schon sagen kann. Ich meine, gelesen wurde, glaube ich, in der Grundschule, also Leseförderung wurde immer schon gemacht. Und was ich tatsächlich noch weiß, ist, wir hatten irgendwie so, ich weiß nicht, was war, so war eine relativ freie Zeit, die wir in der Schule hatten. Es war Ruhe im Raum, wir konnten uns Bücher aus so einer großen Kiste holen. Da gab es coole Bücher, die ich nicht unbedingt zu Hause hatte, immer diese alten Was-ist-was-Bücher mit vielen Bildern. Und da konnte ich mich dann so, ja, ich glaube, es war so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde drin vertiefen und richtig schön träumen. Ich weiß immer noch, ich habe mich drauf gefreut, weil es war nicht so anstrengend wie Unterricht. Ich konnte einfach tief eintauchen, die Bilder, und konnte so, ja, diese schöne Welt an mir vorbeiziehen lassen. Kimsi, weißt du noch, wie du in der Schule gelesen hast damals?
Also es ist ja schon eine ganze Ecke her. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich habe gegoogelt und habe gesehen, dass wir Fibeln wohl hatten. Da war wohl irgendwas mit Schreibschrift drin und irgendwann konnte ich lesen. Aber Micha, wir sind ja ähnlicher Jahrgang. Wie war es denn bei dir? Vielleicht kann ich mich dadurch erinnern.
Ja, also ja, erstmal herzlichen Dank. Und das, was ihr beschreibt, ist, glaube ich, was viele der Zuhörerinnen und Zuhörer auch ziemlich ähnlich beschreiben würden. Wenn man vor einigen Jahren noch im Unterricht gewesen ist und da lesen gelernt hat, dann ist das ganz häufig genauso, wie Benedikt das beschrieben hat. Das nennt man auch Lese-Verfahren, also dass man lange der Überzeugung war, dass über die reine Lesemenge, also wenn Kinder für sich lesen und freie Lesezeiten haben und in der Zeit auch selber etwas wählen können, dass darüber nicht nur die Lesemotivation und so ein Selbstkonzept des Lesers irgendwie entwickelt werden, sondern dass darüber eben auch die Leseflüssigkeit gestärkt wird. Und sicherlich, das findet heute auch noch ganz viel statt, das ist auch gar nicht so eine schlechte Idee, aber wir merken eben, dass eben diese Idee davon, wer viel liest, der entwickelt auch eine Leseflüssigkeit, dass das eben nicht für alle Kinder gilt, sondern dass es dafür andere Methoden gibt, die jetzt ganz viel auch in dem Unterricht irgendwie stattfinden. Das sind sogenannte Lautleseverfahren, da kommen wir bestimmt später nochmal irgendwie drauf. Aber dass eben nicht alle Methoden, von der wir so vor, sagen wir mal, 20, 25 Jahren dachten, das wäre was, was besonders förderlich ist, auch wirklich so förderlich ist, wie wir gedacht haben. Und zu dem, was du gesagt hast, Kimsi, in der Tat ist das so, man könnte alleine, glaube ich, eine Folge nur über das Thema Fibeln machen und wie Fibeln eigentlich sich verändert haben über die Zeit und welche Texte da möglicherweise auch so mit drin sind. Das ist auch heute noch so. Fibeln sind heute auch noch für viele Schülerinnen und Schüler der erste Zugang zur Schrift. Aber wir wissen eben, dass es auch eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern gibt, die eben nur anhand von einem Fibelunterricht, egal welche Fibel das eben auch ist, da gibt es sehr unterschiedliche, eben auch dann doch nicht in die Schrift reinkommen. Und insofern haben wir eine Menge gelernt in den letzten Jahren darüber, wie gute Leseförderung funktioniert.
Michael, was du eben gesagt hast, baut ja auf Jahrzehnten wissenschaftlicher Forschung auf. Das heißt, unzählige Forscher überall auf der Welt haben sich das Leseverhalten von Kindern angeschaut und vermessen, haben geschaut, wie lernen die, wenn ich die Methode oder jene Methode nehme und bei welcher Methode können die Schülerinnen und Schüler am Ende wirklich besser lesen. Was mich jetzt aber interessiert, wie robust sind die Modelle, die, ich sage jetzt mal, die Wissenschaft von den Lesekompetenzen und deren Aufbau hat in der Zwischenzeit denn eigentlich?
Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre ist was ganz Tolles passiert und das kann man auch namentlich an wenigen Personen festmachen. Das ist zum Beispiel Cornelia Rosebrock und Team, die jetzt irgendwie auch, die dürften auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, weil fast alle Modelle, die jetzt momentan auch für die Unterrichtsgestaltung wichtig sind, die basieren so auf den Arbeiten der Arbeitsgruppe aus Frankfurt. Und die hat was geschafft, was vorher wenig verbreitet war, nämlich zwei große Forschungsstränge zusammenzubringen, und zwar die Lesesozialisationsforschung und die kognitive Leseforschung. Also wir hatten weltweit Menschen, die sich damit beschäftigt haben, was passiert eigentlich bei Menschen, wenn sie lesen im Gehirn, was passiert da an Gedächtnisleistung, wie funktionieren die Leseprozesse kognitiv betrachtet, was sind so verschiedene Fähigkeiten. Und wir hatten eine ganz andere Forschungsrichtung, nämlich die Lesesozialisationsforschung, die sich eher angeguckt hat, was ist in den Familien los, wie wird jemand eigentlich ein lesendes Ich, wie ist es so, wie ist es mit den Peers und wie entstehen so wirklich solche Räume, in denen gemeinsam gelesen wird, also eben eine Lesesozialisation. Und das waren zwei völlig getrennte Forschungszweige und die hat Cornelia Rosebrock in einem ziemlich robusten Modell zusammengeführt. Das ist, das sieht aus wie so ein Tortenstück, das kennen manche auch vielleicht aus ihren Fortbildungen. Die Grundidee von Cornelia war, es gibt viele Tortenstücke, man kann da ganz viel rausschreiben, auch zum Zuhören, zum Schreiben und so weiter. Und sie hat das mal für das Lesen auch mit Daniel Nix und Carola Riegmann und noch mit anderen beschrieben und hat dieses Tortenstück Lesen so beschrieben, dass in der Spitze, da wo es ein bisschen enger wird bei so einer Torte, dass da vor allem die kognitiven Fähigkeiten liegen, weil die ein deutlich engeres Konstrukt sind, wie man so in der Forschersprache irgendwie sagt. Also da kann man es auch besser messen, da ist es irgendwie so, dass es etwas ist, was auch nachweislicher ist. Und dann über die Individual- und die soziale Ebene wird es breiter zu dem breiten Stück der Torte sozusagen. Und diese drei Ebenen, kognitiv, individuell und sozial, das sind so die Ebenen, die das Lesen ausmacht. Und dann kann man ziemlich gut beschreiben, das wissen wir jetzt auch wirklich aus bestimmt einem Vierteljahrhundert Forschung, was dazu gehört auf diesen drei Ebenen und vor allen Dingen auch, wie man diese einzelnen Ebenen fördern kann.
Kannst du mal für alle, die vielleicht nicht in der Grundschule unterrichten oder beziehungsweise nie damit beschäftigt haben, einfach mal sagen, was sind denn das für Bausteine, die in diesem Tortenstück drinstecken, die dann am Ende zusammengefügt einfach eine hohe Leseflüssigkeit oder Lesekompetenz bilden?
Also Punkt 1 ist erstmal, das ist ein Modell, das gilt man nicht nur für die Grundschule, sondern das beschreibt das Lesen, Lernen unabhängig von der Schulform. Also es ist eben zum Beispiel auch so, Kinder oder auch Erwachsene, die deutlich später lesen lernen, die lernen mit den gleichen Bausteinen, die da mit drin sind. Und diese Bausteine sind auf der kognitiven Ebene, also da in der Spitze des Tortenstücks, eine sogenannte hierarchieniedrige Ebene, also lokales Lesen, Wörter verstehen, lokale Schlüsse ziehen, also alles das, was passiert, wenn man Wörter und Sätze liest, mit dem Wiedererkennen von Wörtern, mit Schlussfolgerungen, die man da auch ziehen muss. Sprachwissen spielt da sicherlich auch mit rein. Und dann eben der sogenannten Hierarchie höheren Ebene, also etwas, dass ich Autorinnenkonzepte erkenne, dass ich erkenne, dass das jetzt gerade ein literarischer Text ist und möglicherweise nicht was anderes, irgendwie ein Zeitungstext oder etwas Ähnliches. Da geht es dann auch irgendwie um so größere Struktureinheiten, dass ich verstehe, wie der Aufbau dieser Narration gerade funktioniert, wie sich eine Figur entwickelt. Also all das, was so höhere Konzepte angeht. Das passiert alles auf dieser kognitiven Ebene. Und da spielen dann zum Beispiel auch Strategien eine Rolle, dass ich mit bestimmten Strategien auch erkennen kann, Autostrategien erkennen kann, Darstellungsstrategien erkennen kann. Das alles sind so Kompetenzen, die man da auch beschreiben kann. Die kann man übrigens auch messen. Also in den Tests wird vor allen Dingen das eben auch geprüft. Das ist bei Vera zum Beispiel der Fall, aber auch bei anderen Lesetests. Da kann man gut messen, was kann jemand, der Hierarchie niedrig oder Hierarchie hoch Texte versteht. Übrigens die Kompetenzstufenmodelle des IQB und auch weitere sind auch an solchen Theorien orientiert. Und dann hat man aber darüber hinaus auch eben die Frage, Auf der Subjektebene hat jemand ein Selbstkonzept als Leser entwickelt. Also würde er von sich selber eben auch sagen, ich bin Leser. Ich habe Wissen auch darüber angehäuft, dass ich weiß jetzt zum Beispiel, wie so eine Figur ausgestaltet ist. Ich habe bestimmte Vorstellungen davon, wie Frau Holle aussieht. Ich mache sowas zum Beispiel gerne, wenn ich mit Lehrkräften oder auch Studierenden zusammenarbeite, dass die vorher mal frage, wie sieht denn für Sie Frau Holle aus? Und dann, wenn man dann Menschen so ein Bild zeigt, das überhaupt nicht Frau Holle darstellt, dann merkt man eben an der Stelle, dass alle sagen, nee, so sieht Frau Holle nicht aus. Wie viel kulturelles Wissen wir mitbringen, wenn man so einen Text liest zum Beispiel. Und was das bedeutet, wenn ich dieses kulturelle Wissen nicht mitbringe für das Textverständnis. All sowas liegt natürlich alles auf der Ebene des Selbstkonzeptes, irgendwie darüber, ob ich ein Leser bin oder nicht. Und dann gibt es auf der sozialen Ebene die Peers, Gruppen. Es gibt sicherlich irgendwie auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, Gruppen, die irgendwie über Literatur sprechen, die Literatur zum Gegenstand machen, sich gegenseitig was empfehlen und Hinweise geben darüber, was zum Beispiel zu lesen ist. Also all das, was so eben die Anschlusskommunikation, wie man das so schön nennt, über Literatur ausmacht, das natürlich sehr breit ist, weil es auch nicht besonders, man kann es nicht besonders gut messen, aber es macht eben auch ein Stück weit den Raum Literatur und Literacy aus. Und gerade dieses Anschlusskommunikation über Texte zu sprechen, ist ja eigentlich genau das, wo wir hinwollen, wenn es darum geht, ein großes Konzept von Bildung zu etablieren, damit man die Texte, die man liest, auch als sinnvoll erachtet.
Lesen ist eine komplexe Kompetenz, wo verschiedene Domänen, sage ich mal, ineinander greifen. Und was ich jetzt so rausgehört habe, eigentlich kann man da jede einzeln für sich diagnostizieren und trainieren. Und was ich jetzt gerade denke, einfach als Lehrkraft, also ich meine, Lehrkräfte sind letztendlich Profis dafür, dass Lernen im Alltag von Schule wirklich funktioniert. Also das ist ja unsere Expertise. Also wir haben unsere täglichen Herausforderungen, unsere täglichen Umfelder, in denen wir arbeiten. Und da müssen wir entscheiden, was passiert konkret im Unterricht? Welche Methode nehme ich und welche nehme ich jetzt nicht? Und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann merke ich, wow, was du jetzt sagst, ist echtes Gold für Lehrkräfte. Nämlich letztendlich sagst du ja, hey Leute, ihr sagst jetzt nicht, probiert jetzt irgendwas, sondern du sagst, hey, pass mal auf, darauf kommt es an. Investier deine Zeit da rein, steck da deine Energie rein. Also du machst ja echt extrem wichtige Forschung für ja, unser Berufswerkzeug, das wir brauchen. Und was ich jetzt letztendlich denke, ist, mein Studium ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her. Und die Forschung, hast du ja gesagt, steht da nicht still, hat sich in den letzten 25 Jahren entwickelt. Und was ich jetzt so mithöre auf diesem professionellen Ohr, hey, du musst echt dranbleiben, eigentlich vom ersten Tag, vom Referendariat bis zur Pensionierung. Und was ich ja letztendlich davon habe, ist, wenn ich jetzt mit Menschen wie dir rede oder ich mit deiner Forschung beschäftige, ich kann ja am Ende Unterricht bauen, der wirklich funktioniert. Ja? Also diese Welt wird anders, sie verändert sich. Aber wenn ich auch für mich Forschungsstand dranbleibe, bleibe ich handlungsfähig im Unterricht, kann meinen Unterricht anpassen. Und selbst wenn das Umfeld herausfordernd und immer herausfordernder wird, was es ist, bleibe ich einfach mit diesem Blick auf die Wissenschaft handlungsfähig und auch gestalten. Und das ist so das, was ich schon wahnsinnig gut und total wichtig mitnehme von dem, was du jetzt schon gesagt hast.
Ja, also Also man muss wirklich sagen, in diesem Bereich Lesen, da forschen sehr viele Menschen in Deutschland an. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht etwas, was einzelne Menschen gemacht haben, aber es zeigt einfach, was für eine gute Idee das ist, eine gemeinsame Zielidee davon zu haben, was Lesekompetenz ist, um dann die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen und über einen langen Zeitraum auch zu gucken, was wirkt denn eigentlich. Also um ein Beispiel vom Anfang aufzunehmen, du hast im Rahmen von Leseanimierenden und viel Leseverfahren Lesen geübt, wahrscheinlich in freien Lesezeiten, und du hattest bei euch im Raum eine Bibliothek irgendwie, die vielleicht deine Lehrkraft auch zusammengestellt hat. Und jetzt sehen wir sozusagen, okay, das ist wirksam, das ist vor allen Dingen wirksam, um so ein Selbstkonzept als Leserin und Leser zu entwickeln. Also das kann man eben daran sehen, leseanimierende Verfahren wirken genau darauf, auf diese Subjektebene, wie das so schön heißt. Du hast zu der Zeit vermutlich schon ein gewisses Maß an Leseflüssigkeit gehabt. Das ist das, was in der Spitze oben drin ist. Und dann sieht man, ja, das ist eine gute Idee. Also dann zu sagen, jetzt wird aus dem Benedikt auch wirklich ein Leser und der kann entscheiden, welche Literatur er doof findet. Du hast auch gerade gesagt, du hast dabei Sachen entdeckt, die für dich vielleicht irgendwie neu waren, die es nur im Klassenkontext gab. Und so für sowas ist das natürlich total gut, um genau so ein Lese-Selbstkonzept zu entwickeln. Wir sehen jetzt aber in diesen großen Tests, was ich gerade gesehen habe, dass die Kinder diese Fähigkeiten, die es da in der Spitze oben, also dieser kleinen messbaren Spitze braucht, also das ganz grundlegende Leseflüssigkeit, dass wir bis zu 25, manchmal 30% im Schnitt an Schülerinnen und Schülern haben, die keine Leseflüssigkeit haben. Und für die sind solche Methoden, um ein Lese-Selbstkonzept zu entwickeln, nicht die richtigen. Da ist einfach klar, an der Stelle braucht es andere Methoden. Und dann weiß man eben, neben diesen leseanimierenden Verfahren und den Vielleseverfahren, wir haben Lautleseverfahren, die sind nur genau wieder für diesen Bereich ganz sinnvoll und wichtig. Und damit kann man innerhalb von relativ kurzer Zeit, also innerhalb von wenigen Monaten, erheblich aufholen, was die Leseflüssigkeit angeht. Und das wäre jetzt sozusagen, in deinem Fall hätte man jetzt wahrscheinlich kein Leseflüssigkeitstraining machen müssen zu dem Zeitpunkt, aber es gab vielleicht auch einen Zeitpunkt in deinem Leben, in dem das irgendwie ein ganz gutes Training gewesen wäre. Du hast aus anderen Gründen das vielleicht irgendwie auch anders gelernt, aber das für manche Kinder ist das, oder mittlerweile für viele Kinder ist das eben ein total guter Weg, um die Leseflüssigkeit zu steigern. Und dafür haben wir eben diese Lautleseverfahren, die jetzt, wenn ich es auch richtig weiß, irgendwie in sehr vielen Schulen auch schon verbreitet sind.
Michael, vielleicht darf ich direkt bei der Leseflüssigkeit mal einsteigen, also Leseflüssigkeit auch Oral Fluency genannt. Wie messe ich die Leseflüssigkeit eigentlich? Ist da der Punkt, wo die Pinel-Skala ins Spiel kommt, und kannst du die erklären?
Leseflüssigkeit ist etwas, das jetzt wiederum so ein Alltagsbegriff, was man, jeder kann sich im Alltag was unter Leseflüssigkeit vorstellen. Es ist aber in der Tat auch ein wissenschaftliches Konstrukt. Da steckt noch ein bisschen was dahinter. Also Leseflüssigkeit umfasst zum einen Geschwindigkeit, also wie schnell kann ich denn wirklich lesen? Dann den Grad der Automatisierung, also liest man immer noch so buchstabenweise? Das kann man übrigens selber, gibt es so ein paar Tricks, wie man selber auch seine eigene Automatisierung wieder ein bisschen stören kann, wenn man zum Beispiel so einen fiesen Beipackzettel mal liest. Da wird man selber merken, dass man eben nicht mehr so ganz automatisiert lesen kann, weil da wirklich sehr schwierige Wörter drin sind. Dann haben wir den Bereich der Genauigkeit, also wie sehr muss ich mich eigentlich selber korrigieren, ist das funktional oder kann ich sozusagen mehr oder weniger ohne Korrekturen die Wörter identifizieren. Und dann hat man natürlich noch eine Betonung. Also wenn wir lesen, dann gibt es Betonungsstrukturen. Das alles umfasst Leseflüssigkeit. Und dann gibt es auch da, wie gesagt, das ist ein Bereich, in dem auch international schon lange geforscht wird. Da gibt es eben die Gaisso-Pinel, die ist eine US-amerikanische Bildungswissenschaftlerin, die schon auch sehr lange im Bereich Leseflüssigkeit forscht. Und die hat diese Oral Reading Fluency Scale, die auch dann häufig dann nur Pinel-Skala genannt wird, eben entwickelt. Und das ist ein Instrument, das wurde eigentlich für NAEP, dieses National Assessment of Educational Progress, also das US-amerikanische große Testsystem, entwickelt, damit man Lautleseproben von Schülerinnen und Schülern gut einschätzen kann. Und auch da wieder Cornelia Rosebrock hat die ins Deutsche übersetzt. Die ist auch veröffentlicht, die kann man eigentlich auch überall gut bekommen. Die ist in ihren Publikationen drin, aber auch in vielen Handreichungen für Lehrkräfte. Das ist ein Instrument, mit dem man, wenn man jetzt gerade keinen Test zur Hand hat, mit der man aber ein Gefühl dafür bekommt, was sind denn Schülerinnen und Schüler, die jetzt disfluent sind und welche, die eher schon wirklich gut flüssig lesen können. Das einzige Problem von dieser Skala ist, es ist dann eben doch kein Test. Und gerade in den Bereichen, wo nicht so ganz klar ist, ist das denn jetzt flüssig oder ist das nicht flüssig? Braucht er noch ein Flüssigkeitstraining oder nicht? Da sind sich Lehrkräfte häufig dann uneinig und die eine Lehrkraft sagt, ja, nee, das ist ja eigentlich schon relativ gut. Und die andere sagt irgendwie, nee, aber der bräuchte noch eine Förderung. Also man kann damit gut die Extremfälle rauskriegen, aber eben dann funktioniert sie im Alltag manchmal noch nicht so hundertprozentig gut.
Aber was sagt denn die Leseflüssigkeit über mein Leseverständnis aus?
Also es ist die Voraussetzung eben für das Leseverständnis. Das ist sozusagen die Spitze oben. Also ich hatte ja gesagt, das ist dieses Tortenstück und oben ganz in der Spitze, da steht die Leseflüssigkeit. Und Leseflüssigkeit ist eben genauso, weiß ich nicht, wer zum Beispiel, ist ein Beispiel von Michael Becker-Motzek, der das häufiger gebracht hat. Wer Wasserball spielen will, der muss halt schwimmen können. Und so ähnlich ist es mit der Leseflüssigkeit eben auch für das Leseverstehen. Wenn ich über Texte sprechen möchte, wenn ich irgendwie verstehen möchte, warum eine Figur etwas macht und ein Zwerg böse ist und so weiter, bevor ich das alles kann, muss ich einen Text leseflüssig, man sagt immer so ungefähr ab einem Grad von 100 Wörtern pro Minute, das ist so ein bisschen die magische Grenze, man kann darüber streiten, ob es 5 Wörter mehr oder weniger sind, aber das ist ungefähr so die magische Grenze, ab der überhaupt das Verstehen einsetzt. Davor hat man so viel Aufmerksamkeit und Konzentration darauf verwendet, die Wörter zu identifizieren, Betonung drauf zu legen, sich eben Wörter zu erschließen, dass nicht genug Kapazitäten frei sind, um einen Text wirklich so zu verstehen, zu lesen, dass ich hinterher auch darüber sprechen kann oder Fragen beantworten kann oder Ähnliches. Deswegen, also viele Lehrkräfte arbeiten auch mit dem Trick. Das ist genau der Grund, warum viele Lehrkräfte sagen, wenn wir über einen Text sprechen wollen, lese ich den vor. Oder ne, das Vorlesen hat dann eine ziemlich zentrale Funktion, nicht nur für die Förderung, sondern eben auch für Anschlusskommunikation, wieder in dem Modell unten sehr breit angelegt. Wenn ich Anschlusskommunikation herstellen möchte, dann entlaste ich die Leseflüssigkeit bei den Schülerinnen und Schülern, die möglicherweise da Probleme haben. Also insofern, da gibt es schon Tricks, mit denen man im Alltag arbeiten kann, aber wir wollen die Kinder natürlich dazu führen, dass sie so leseflüssig sind, dass sie sich selber diese Texte erschließen können, weil nur dann entsteht wirklich die Möglichkeit, dass ich auch wirklich hinterher über Texte sprechen kann.
Michael, was mich jetzt interessiert ist, du hast jetzt über die Pinel-Skala geredet und es hört sich für mich an, als ob das ein Werkzeug ist für den Unterricht. Und was mich jetzt interessiert ist, wir haben ja auch Zuhörerinnen, ja, die jetzt nicht in der Grundschule unterwegs sind oder vielleicht auch gar nicht mit dem Deutschunterricht unterwegs sind. Wie müssen sich das Lehrkräfte vorstellen? Wie arbeiten Lehrkräfte mit dieser Pinel-Skala? Die gehen dann morgens in die Klasse und?
Wer mit der Pinel-Skala arbeitet, das ist wirklich ein Instrument für die Unterrichtsbeobachtung. Der geht nicht in den Unterricht, um Tests durchzuführen, sondern der trägt diese Skala im Herzen, manchmal auch ausgedruckt dabei, je nachdem, wie lange man damit schon gearbeitet hat, und beobachtet damit Lesungen von Kindern. Jetzt haben wir aber im Unterricht eben ganz häufig die Situation, dass ich nicht gleichzeitig 24 Kindern zuhören kann. Ich habe das Problem, dass möglicherweise ich gerade woanders stehe, dass ich vielleicht auch diese Skala noch nicht so ganz hundertprozentig gut funktioniert. Vor dem Hintergrund gibt es eben zwei Arten von Verfahren dieser Diagnostik. Das eine ist, wie gesagt, Pinel-Skala, man beobachtet im Unterricht. Das kennen Lehrkräfte auch aus vielen anderen Bereichen, wo man mit Unterrichtsbeobachtungsblättern arbeitet. Es gibt aber eben auch klassische Tests. Und diese klassischen Tests, die man einsetzt, das ist zum Beispiel das Salzburger Lesescreening oder das ist ELFE, das ist auch ein Leseflüssigkeitstest mit dabei. Wir haben jetzt über das IQB den Basiskompetenztest entwickelt. Der wird in anderen Bundesländern, heißt der LIFT. Die machen alle das Gleiche. Kinder kriegen Wörter und Sätze vorgelegt, die sie möglichst schnell lesen sollen, ein Speedtest. Und auf der Grundlage möglichst schneller Bearbeitung schließt man dann daraus, wie hoch die Leseflüssigkeit ist. Das sind so die zwei großen klassischen Wege, wie man ein diagnostisches Urteil bekommen hat. In dem einen Weg ist es so, ich muss gar nichts machen. Pinel-Skala, ich bin im Unterricht, ich beobachte für den Preis, dass ich natürlich immer nur sehr ausgewählt wenigen Kindern zuhören muss, kann, dass so ist, dass ich kein ganz reliables Ergebnis bekomme. Andererseits, wenn ich einen Test durchführe, kostet mich das Testzeit. Ich muss die, wenn es ein Paper-Pencil-Test ist, also Papiertest ist, muss ich den ausdrucken, kostet irgendwie Unterrichtszeit, das machen irgendwie alle gemeinsam. Viel Aufwand, ich muss es hinterher noch auswerten und so. Der dauert zwar nur wenige Minuten, aber ich kenne viele Lehrkräfte, die das nervt. Ich kann es auch verstehen. Jetzt gibt es eine digitale Version davon, die geht ein bisschen schneller, da wird die auch, so kostet trotzdem noch relativ viel Zeit. Und jetzt seit, sagen wir mal so 2-3 Jahren, seitdem KIs auf dem Stand sind, auf dem sie sind, gibt es eben einen neuen Gedanken, und zwar diese Pinel-Skala. Das muss ja nicht unbedingt die Lehrkraft machen, die dazu hört, sondern das kann eben auch eine künstliche Intelligenz machen. Also wenn ich nicht zur gleichen Zeit bei 24 Kindern sein kann, dann wäre doch das so eine gute Idee zu sagen, die Kinder nehmen einfach eine Sprachprobe auf und ich sage der KI vorher, worauf sie achten soll. Und diese KI, die ist dann möglicherweise genau darauf trainiert, zu sagen, ich achte auf diese Dinge, die auch in der Pinel-Skala stehen, und gebe der Lehrkraft einen Hinweis, was könnte denn auf der Pinel-Skala das jetzt für eine Leseprobe sein? So, das ist, und das sind sozusagen, das passiert gerade in der Forschung bei dem Thema, wie kommt man zu einer guten Diagnostik im Bereich Leseflüssigkeit?
Wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt angekommen, den ich super spannend finde, nämlich im Grunde die Pinel-Skala ist ja von 95 oder sowas, ja, da gab es noch 56K-Modem, ja. Und wenn man das heute wirklich völlig neu baut, darüber hast du schon geredet, wie kann man das eigentlich bauen? Letztendlich ist auch der Grund, warum wir dich natürlich heute hier haben, weil du sehr viel in diesem Bereich einfach unterwegs bist, wie man solche Prozesse digital machen kann. Und du hast ja selber auch eine App oder ein Programm entwickelt, das heißt Leon. Wir hatten gerade schon gesagt, die Verfahren, die man braucht, um wirklich Leseflüssigkeit zu testen, um auch zu fördern, dass die analog relativ komplex sind. Wie unterscheidet sich das denn jetzt, wenn jetzt eine Lehrkraft zum Beispiel mit deiner App arbeitet, wenn die im Unterricht einsetzt, was passiert denn da ganz, ganz konkret im Unterricht? Also wie sieht der Unterricht da ganz konkret auf? Also ich höre schon raus, der Adrenalinspiegel ist wesentlich, wesentlich weniger hoch bei der Lehrkraft. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Kids kriegen dann Tablets in die Hand, die Lehrkraft startet noch die App und dann legen die los, oder wie funktioniert das dann konkret?
Also dafür müsste man jetzt natürlich ein bisschen mehr in diese Lernumgebung einsteigen. So. Vielleicht einen Satz vorweg. Das habe ich gar nicht alleine gemacht, sondern wir sind ein Team von Menschen, die da zusammenarbeiten. Das ist mir immer relativ wichtig, wenn also am Ende steht irgendwie so der Krelle. War es in der Tat, war es so, die Grundidee war so, ich saß an meinem Küchentisch und hatte die Idee von, das bräuchte man eigentlich im Unterricht, das fehlt mir. Und das waren aber zwei Seiten und mittlerweile würde man mit diesen zwei Seiten nicht mehr auskommen, weil die Umgebung, um die es geht, die heißt Leon, Leseraum Online, die ist mittlerweile so in der Programmierung und in den Ideen, die dahinter stecken, so komplex, das reicht nicht mehr auf zwei Zettel. Aber in der Anwendung ist sie ganz einfach. Die Grundidee ist, das, was ich vorhin beschrieben habe als Tortenstück und die Fördermöglichkeiten, die man im Unterricht braucht, an welchen Stellen, das war die erste Frage, die wir uns gestellt haben, würde ein digitales Werkzeug Lehrkräften helfen, um diese Fördermaßnahmen zu unterstützen? So, und da gibt es ganz viel, da würde ich jetzt, weiß nicht, ob ich über alles heute sprechen soll, aber das ist die Grundidee, wir unterstützen Lautleseverfahren, Vielleseverfahren, Lesestrategietrainings, Literaturunterricht, um mal ein Beispiel, wo ich heute nicht drauf eingehen werde, vermutlich Literaturunterricht. Wir wissen, dass handlungs- und produktionsorientierte Verfahren bei ganz vielen Lehrkräften total angesagt sind und natürlich schon seit 40 Jahren ist eine gute Idee, das zu machen. Wir haben Vierspurrekorder für Kinder programmiert, dass sie selber Podcasts, also das, was wir hier gerade machen, das können die in Leon selber machen. Die können ihre Texte selber vertonen, die können Hörspiele machen und so weiter. Ist gut, kann man nicht so im Unterricht immer so leicht machen. Sowas brauchte man. Wir wissen, über Vielleseverfahren hatten wir vorhin auch schon. Wir brauchen eine große Textbibliothek. Lehrkräfte kommen nicht gut an Texte ran. Wir sind einmal durch die Republik gezogen, haben mit allen Expertinnen gesprochen und haben sehr viel Lesetexte eingesammelt, die wir kostenfrei allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen, von denen wir wissen, die sind so in Lesestufen für besonders Leistungsschwache gut, die sind für Leistungsstärkere gut. Wir haben eine große Textbibliothek angelegt, mit der man arbeiten kann, weil das auch immer so ein Problem ist. Also all das geht mit Leon. Und eine Funktion, die uns auch wichtig war, das war genau die, über die ich gerade gesprochen habe, nämlich, dass man Kindern ja immer bei ihrem Lautlesen nicht gut zuhören kann. Und in Leon gibt es eben mehrere Räume, in denen man das Lautlesen trainieren kann. Verschiedene Methoden, die lassen wir jetzt mal weg. Aber eine Funktion, die wir programmiert haben, ist, dass man selber seine Leseprobe aufnehmen kann. Und dann kann ich mir selber auch anhören, wie die gelungen ist. Und wenn ich irgendwann zufrieden bin und denke, ja, das ist so das Beste, was ich kann, dann habe ich die Möglichkeit, die per Knopfdruck einfach an meine Lehrkraft zu senden, innerhalb von Leon. Und in dem Lehrkräftebereich ist es jetzt so, dass dort ich als Lehrkraft meine Gruppe, die ich angelegt habe, sehe. Und da sehe ich eben auch, inwieweit, wir bleiben mal bei den schönen Beispielen von eben, Kimsi hat jetzt irgendwie im September, oder von mir aus auch Benedikt oder Michael, hat jetzt im September eine Leseprobe an die Lehrkraft geschickt und im Oktober und im November. Und in den ersten Versionen von Leon haben wir dann eben genau die Pinel-Skala den Lehrkräften gegeben, habe gesagt, guckt euch das mal an, jetzt könnt ihr zu Hause reinhören. Das könnt ihr selbst, das, was ihr im Unterricht nicht könnt, ihr könnt jetzt hinterher reinhören und mal nochmal anhören, wie gut haben die ihn gelesen. Das passiert nebenbei im Unterricht, da gibt es gar nicht unbedingt jetzt irgendwie so einen Arbeitsauftrag im Sinne, jetzt nehmt ihr alle eine Leseprobe auf, sondern das ist Teil sozusagen der Förderung sowieso, dass sie ihre Leseproben aufnehmen und Teil sozusagen der Förderung sind.
Wenn ich dir zuhöre, Michael, dann stelle ich mir als erstes die Frage, da braucht ja jeder ein digitales Endgerät, ne?
Ja, könnte man vermuten, haben wir auch erst vermutet, aber es war ein bisschen anders. Wir haben ja Leon nicht alleine entwickelt, sondern, das sagte ich gerade, wir haben das mit über 1000 Schülerinnen und Schülern zusammen entwickelt. Und das Erste, was wir festgestellt haben, ist, sobald die gemeinsam kooperativ an was arbeiten, arbeiten die nur noch an einem iPad oder an einem Tablet oder an einem Computer, was auch immer. Die meisten arbeiten in der Tat an Tablets. Und dann legen die anderen Geräte weg. Das heißt, wir brauchen eine Gruppenfunktion. Möglicherweise sitzen die zum Beispiel in einem Lesetandem gemeinsam jetzt an einem Gerät, machen ein Lesesportler-System und arbeiten da gemeinsam und am Ende nehmen sie eine Leseprobe auf. Und dafür brauchen sie nur ein Gerät. Aber ja, man braucht natürlich digitale Endgeräte, wenn man mit einer digitalen Umgebung arbeitet. Also es braucht digitale Umgebungen in der Schule, das ist so.
Also wenn ich dir zuhöre, du hattest gesagt, ich nehme meine Leseprobe auf, die schicke ich meiner Lehrkraft. Also Kimsis Leseprobe geht an Lehrkraft XY. Und die muss dann aber trotzdem noch mit der Pinel-Skala am Herzen selber entscheiden, wie gut die Leseflüssigkeit denn jetzt ist. Da ist also noch kein KI-Diagnosetool am Start, richtig?
Genau, das war der Stand vor 2 Jahren. In der Tat ist seitdem eine ganze Menge passiert. Wir hängen ja immer auch ein bisschen an so etwas wie Fördergeldern. Und es war so, dass diese Funktion, wir waren damals sehr, sehr froh, dass wir das konnten, weil das war der Hauptwunsch der Lehrkräfte, dass sie eben nachmittags mal in das Lesen der Kinder reinhören können und waren auch total begeistert davon. Wir haben das ja zusammen entwickelt mit dem Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen. Und in der Tat war es dann so, dass die Lehrkräfte so begeistert davon waren, dass wir innerhalb von 18 Monaten über 300.000 Leseproben hatten innerhalb von Leon. Und mit diesen Leseproben, da war der Weg dann nur sehr kurz zu sagen, okay, mittlerweile sind eben auch die Large Language Models und KIs so weit, dass die solche Proben jetzt dann auch gut analysieren können. Und jetzt wieder zu dem, was ich oben gesagt habe. Wir haben ja verschiedene Dimensionen der Leseflüssigkeit und jetzt trainieren wir mit diesen Proben darauf eine KI. Wir hatten zum Glück relativ früh auch in der Datenschutzverordnung darauf irgendwie schon gedacht. Also wir hatten das natürlich im Hinterkopf, dass wir das irgendwann wollen. Dass es dann aber so schnell ging, das hat uns dann selber doch irgendwie überrascht. Und das liegt auch daran, dass sich KIs einfach gerade massiv und sehr schnell entwickeln. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben ein kleines Trainingstool entwickelt zusammen mit einer Softwarefirma. Und dieses Trainingstool, seitdem sitzen wir daran und die KI wird momentan jeden Tag besser. Was sehr schnell ging, war die Geschwindigkeit zu erkennen. Also die Grundkonstellation funktioniert so, man hört eine Sprachprobe und die KI übersetzt diese Sprachprobe in Text. Das heißt, die erkennt jetzt irgendwie, wenn ein Wort wie Hund da gesagt wird, dann setzt es Hund. Und das Gute ist ja, wir haben einen Text, der gelesen wird, das ist ein Skript, und dann kann diese KI einen Vergleich herstellen zwischen dem, was das Kind liest, was es transkribiert hat, und dem, was der Ausgangstext ist. Und dann erkennt man sehr gut, nicht nur, wie schnell ist das gelesen, wie viele Wörter sind das, sondern eben auch, wie stark ist denn das eigentlich automatisiert? Also, ist das buchstabenweise gelesen oder ist das schon wortweise gelesen? Ist das im Bereich der Genauigkeit möglicherweise, ist das eine Korrektur? Ist das eine Selbstkorrektur? Ist die funktional oder nicht? Und man kann dann sogar, und das ist der Punkt, an dem wir momentan noch sitzen, also diese drei Dimensionen, die funktionieren schon richtig gut. Wir können uns die Intonation angucken und das ist natürlich das dickste Brett, was wir gerade bohren, weil es gibt sehr unterschiedliche Arten von Intonationen von Texten, die angemessen sind. Wenn man aber 300.000 Leseproben übereinander legt, dann merkt man eben schon, dass es natürlich Akzentstrukturen gibt, die, das weiß man so schon, die funktional sind oder nicht funktional sind, aber es gibt auch Satzmelodien, die funktional und nicht funktional sind und es gibt eben auch sowas wie, das ist nicht die höchste Stufe des Lesens können, Figuren eine Stimme leihen. Das ist natürlich etwas, irgendwie, wenn ich plötzlich sprechen kann wie ein kleiner Frosch oder wie ein Vogel oder so. Das ist natürlich schon besonders stark, ist für die Leistung stärkst interessant. Aber wir messen aktuell drei Dimensionen der Leseflüssigkeit und das ist mehr, als auch die Leseflüssigkeitstests aktuell können, weil die machen in der Tat nur Geschwindigkeit und Genauigkeit. Insofern sind wir da in dem Bereich schon relativ weit. Wir haben so eine Genauigkeit, also KIs, die halluzinieren ja gerne mal. Also ne, das wird jeder, der sowas schon mal gemacht hat, der wird irgendwie auch merken, manchmal erkennt er nicht so richtig den Text. Und natürlich hängt das davon ab, ach Gott, wenn im Hintergrund zu viel Krach im Klassenraum ist, jetzt mal so, dann funktioniert natürlich unsere KI auch nicht gut, bei zu viel Lautstärke. Wir haben auch tolle Aufnahmen gehört, da hörte man im Hintergrund jemanden Gitarre spielen, da habe ich mich auch gefragt, bei dem Unterricht wäre ich gern dabei gewesen, was da gerade los war. Sowas gibt es natürlich und das beeinflusst natürlich auch, wie gut irgendwie dieses Leseergebnis ist. Aber wenn es zum Grundlegend zum Unterricht dazugehört, dass solche Leseproben abgegeben werden, ist das überhaupt nicht schlimm, weil es ist kein zusätzlicher Test, sondern ich habe eh jetzt irgendwie von wem auch immer gerade 10 Leseproben und die eine hat nicht so gut funktioniert, die lassen wir mal weg, die kann ich auch wegklicken. Und es bleibt eben auch so, es sind Vorschläge, die unsere KI liefert. Man hat dann so eine Seite, wo man sehen kann, das ist mein Vorschlag. Und ich habe dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, nee, da hast du dich verirrt, da musst du jetzt was ändern. Oder man kann da rein, also für die ganz Genauen, man kann da auch reingehen. Es gibt so einen Überarbeitungsmodus, wo man richtig daran arbeiten kann. Und für die, die nicht so genau damit arbeiten wollen, es gibt einen Quick-Modus, wo man einfach sagen kann, nehme ich hin, und nehme ich diese Leseprobe, genau.
Ja. Was mich jetzt interessiert, Michael, ist wie, also ich habe jetzt ganz, 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 ganz viele Fragen, die müssen wir alle nachmachen.
Star One,
genau. Es ist jetzt, also das Erste, was mich interessiert, ist nochmal da, wie akkurat, du hast gerade gesagt, das große Sprachmodell halluziniert, das heißt, wie akkurat ist denn da die Messung?
Also genau. Wir sind aktuell in allen drei Dimensionen bei 85%. Also man hat so, wenn man 100 Proben hat, in 15 Fällen gibt es da ein Problem. Das ist, wenn man jetzt so von außen guckt, würde man sagen, oh, das ist ja doch relativ viel. Man würde sich ja eigentlich mehr wünschen, 100. Wenn man dazu aber weiß, auch unsere großen Tests, die wir so entwickeln, die liegen auch in diesem Bereich der Genauigkeit, weil man dann manchmal irgendwie was nicht lesen kann oder weil das Kreuz in der Mitte gemacht ist, dann liegen wir ungefähr da, wo auch normale Tests liegen. Dennoch, je mehr wir sozusagen diese KI trainieren, desto besser wird das. Und 85%, würde ich jetzt immer noch so in der praktischen Umsetzung machen. Ich neige dazu, ich würde da trotzdem reingucken, aber wir sehen sozusagen wenn jetzt Lehrkräfte damit arbeiten, in der Regel trauen die der KI. Und ich würde ja trotzdem immer sagen, so als Empiriker, ich würde da trotzdem immer noch mal reingucken und schauen, inwieweit nicht hier doch vielleicht irgendwie halluziniert wird. Dennoch ist es natürlich so, wenn ich das mit vielen Leseproben mache, dann ist das Urteil bei 15% Ungenauigkeit eins, mit dem man gut leben kann.
Aber 15% heißt, ich muss da als Lehrkraft schon noch mal rein und drüber hören.
Genau, das empfiehlt man ja sowieso, ne? Man sollte ja sowieso, das haben wir auch bei allen Tests so, dass man einfach nur ein Testergebnis hinnimmt und sich nicht damit beschäftigt und denkt, wird schon alles seine Richtigkeit haben. Das wird ja bei allen Tests auch nicht irgendwie erwartet eigentlich, sondern eigentlich soll man ja reingucken und schauen, was da los ist. Und dadurch können die Testergebnisse dann auch nochmal verbessert werden. Wie gesagt, manchmal ist es eben so, dass eben auch so die KI sich an einer Stelle verhört hat. Da kann ich dann per Klick einfach sagen, doch, hast dich geirrt. Und damit lernt die KI natürlich auch jedes Mal mit dazu.
Wir sehen in vielen Bereichen, wo wir mit digitalen Lernmedien arbeiten, kriegen wir sehr gut asynchrone Lernprozesse hin. Ja, das heißt, am Ende des Tages, und deswegen habe ich vorhin auch so gefragt, was passiert konkret im Unterricht. Wir haben ja gerade, wenn du im Bereich intelligente tutorielle Systeme bist, ich erkläre kurz, was es ist. Das sind Systeme, wo letztendlich das Kind, sage ich jetzt mal ganz platt, das kriegt ein Tablet in die Hand gedrückt und dann durchläuft es eine Diagnoseschleife. Und wenn es die durchlaufen hat, dann kriegt es passend auf dem diagnostizierten Niveau Aufgaben ausgespielt oder Lernaufgaben ausgespielt, die dann dazu führen, dass das Kind fortlaufend in so einen Förderschleifen, Förderprozess hineingeht. Und das funktioniert tatsächlich autonom. Das heißt, da muss ich als Lehrkraft gar nicht mehr so viel machen. Und das hatte ich so ein bisschen im Kopf, als wir geredet haben. Macht es das System auch? Beziehungsweise solche Systeme, gibt es die schon am Markt, die das machen? Auf gut Deutsch gesagt, muss ich dann als Lehrkraft auf dem Schirm haben, aber die sind ja mehr oder weniger eigenständig dann am Lernen. Und da muss ich dann im Unterricht nicht mehr so stark aufpassen, muss da vielleicht auch gar nicht so sehr Aufgaben bereitstellen und so weiter und so fort.
Also alles, was wir über Lernen wissen, ist, dass man in Gruppen besser lernt, also dass man gemeinsam besser lernt als alleine. Das weiß man. Also aus einem anderen Bereich, viele kennen das vielleicht aus der Lehrerprofessionalisierung auch, wenn ich irgendwie einfach nur ein Aufgabenpaket habe, mich damit selber beschäftige und dann gibt es am Ende keine Möglichkeit, dass ich mich mit anderen austausche, dann ist der Lerneffekt meistens nicht so groß. Dann fühlt man sich auch nicht so wohl, weil man denkt, man schwimmt da immer nur in seinem eigenen Krams und man möchte sich gerne mit anderen über das, was man da gerade gemacht hat, austauschen. Das ist irgendwie eine Binsenweisheit, aber das wissen wir seit Ewigkeiten. Von daher gilt auch für diesen Bereich hier, und ich finde, also deswegen weiß ich gar nicht, wie ich auf die Frage am besten antworte. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, für die ist es manchmal gut, auch eigene Trainingszeiten zu haben, wo ich für mich bin. Gerade in so einem Bereich, wo wir jetzt sind, Leseflüssigkeit. Ich möchte nicht, dass jemand hört, dass ich jetzt hier gerade vor mich hinstotter und das nicht lesen kann. Ich brauche diese Intimität. Sowas gibt es immer wieder und das ist auch gut so, dass es das gibt. Deswegen war es auch lange Zeit, also haben viele von Ihnen vielleicht in der Kindheit auch erlebt, das Reihumlesen, wo man vorgeführt worden ist in der Klasse, ne, jetzt und gleich kommt der Michael und gleich kommt der Benedikt. Da wissen wir schon gleich, das wird ja lustig.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, genau. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Das ist ein soziales Vorführen. Und das führt eben, also außer zu beschämen, führt das zu gar nichts. Also vor allen Dingen nicht zur Verbesserung von des Lesens und der Leseflüssigkeit. Aber dass es Momente gibt, wo ich für mich lese und wo ich Training für mich alleine brauche, um nicht einen sozialen Austausch zu haben, das ist durchaus mitunter sinnvoll. Gleichzeitig wissen wir aber, dass eben gemeinsame soziale Kontrolle für das Lesen in diesen sogenannten Lesetandems, wo man das zu zweit macht, wo ich korrigiert werde, wo es einen kleinen Vertrauenspartner gibt, der ungefähr in der gleichen Zone der Entwicklung ist, vielleicht einen kleinen Schritt weiter, einen Schritt weiter als ich, dass der eben als Trainer auftritt und ich als Sportler, dass diese soziale Kontrolle dazu führt, dass eben jemand mich auch korrigiert, aber es ist trotzdem ein so intimer Rahmen, in dem ich mich nicht vor anderen blamieren muss, dass das ein gutes Lernsetting ist. So, und jetzt die große Bogen. Genauso haben wir Leon auch gedacht. In Leon sind die meisten Funktionen in Leon sind Funktionen, die man in Partnerarbeit oder Gruppenarbeit macht. Ich glaube nicht so sehr daran, dass für alle unsere Lernprozesse es eine gute Idee ist, Kinder einfach vor einen Monitor zu setzen. Das wissen aus sehr langer Zeit, dass gemeinsames Lernen gut ist. Es kann immer wieder Phasen geben, wo Kinder natürlich in Einzelarbeit etwas machen, auch vor dem Bildschirm, auch mit Lernwegen, mit klugen Lernwegen. Aber man braucht dann immer wieder Phasen, in denen man über das Gelernte spricht und mit anderen über das, was man da gerade gemacht hat. Und es gibt ganz spannende Ansätze, eben genau, wo wo jetzt eben so KI-Systeme eben quasi als weiteres Mitglied in Gruppenarbeiten unterwegs sind, also als so eine Art Agent, den man eben auch mit befragt, der halt irgendwie dem auch gemeinsam befragt, über den man sich auch ärgern kann, wenn der komische Antworten gibt, über den man auch sagen kann, das stimmt doch gar nicht. Und so weiter. Also da werden auch Reflexionsprozesse angeregt, irgendwie gerade zu diesen, wir hatten vorhin die 15% halluzinieren, das hat man in anderen KIs auch. Wenn Lernergebnisse nicht so sind, dass es jemanden gibt, der sagt irgendwie, aber stimmt denn das wirklich? Moment, da müssen wir nochmal drüber reden, das ist ja ganz komisch, was der hier irgendwie ausgespuckt hat. Deswegen, ja, Lernpfade sind sinnvoll für manche Fähigkeiten, für alle komplexeren Fähigkeiten, die wir brauchen, sind wir auf Mensch-Mensch-Interaktion irgendwo angewiesen im Lernprozess.
Am Ende des Tages sagst du also gerade der beim Leseflüssigkeitserwerb, das ist sehr stark ein sozialer Prozess oder dass diese soziale Komponente ist extrem förderlich und es wäre schlecht, sie außen vor zu lassen aus dem Lernprozess. Das heißt aber auch, dass solche Elemente, wie dass die selber irgendwie aufsteigen, eigentlich da gar nicht so relevant sind. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich ein festes Korpus an Aufgaben, die durchlaufen oder wie läuft es dann?
Wir wissen, dass diese Lesetandems, die funktionieren so, das muss ich wahrscheinlich hier niemandem erklären, weil die Kolleginnen, die jetzt zuhören, die führen das selber auch gerade häufig in Schulen durch. Also man hat einen stärkeren und einen schwächeren Leser. Und so ein KI-System kann aber sehr gut dann passende Texte auswählen. Also das ist schon bei Ihnen im Unterricht angekommen. Sie haben möglicherweise dieses Ritual eingeführt, wie das funktioniert in diesen 20 Minuten. Das, was Ihnen aber wahrscheinlich im Alltag schwerfällt, ist, den passenden Text zu finden anhand der Leseflüssigkeit, die diese Kinder haben. Und da kann, finde ich, eine KI ganz wunderbar unterstützen und sagen, wir haben da welche, weil wir wissen zum Beispiel, das kann in Leon unsere KI auch, wir wissen irgendwie, was eine Schule am Ort X, Schüler Y, so gelesen hat mit der Schwierigkeit. Und dann haben wir die Leseprobe hinterher gesehen, das hat er ganz gut gemacht. Dann empfehlen wir jetzt mal Ihrem Schüler den gleichen Text. Das kriegt er ganz gut irgendwie zum Beispiel hin. Sowas können KIs und sowas können KIs auch unterstützend für Lehrkräfte gut machen. Und dennoch bleiben Parameter, die eine gewisse Entscheidungsfreiheit von Lehrkräften brauchen, weil dann empfiehlt zum Beispiel unsere KI gerade einen Text, der, weiß ich nicht, wo es um ein soziales Problem geht, irgendwie der kleine Hase hat irgendwie seine Eltern verloren oder sowas irgendwie und dann hat man ein Kind irgendwie, das selber gerade vielleicht irgendwie familiäre Probleme hat. So einen Text würde man als Lehrkraft ja nie auswählen. Das kann unsere KI dann natürlich, kann sie nicht. Insofern braucht es immer ein Stück Entscheidungsfreiheit, aber das, was diese KIs eben machen an den Stellen, ist es irgendwie Vorschläge zu machen, über die man dann entscheiden muss, aber die eben einem doch eine ganze Menge Arbeit abnehmen. Noch ein Beispiel vielleicht, was wir zum Beispiel auch sehen ist, wenn die Leseproben abgeben, dann sehen wir ja, welche Wörter den Schülerinnen und Schülern Probleme machen. Also dass irgendwie Wörter, die ein bisschen komplexer sind oder die weniger frequent sind oder die besonders viele Graphemencluster haben und so weiter. Es gibt schwierige Wörter im Deutschen. Die sind in diesen Texten drin. Und man kann ja entweder auf die Idee kommen, die nimmt man alle raus, oder, ne, und vereinfacht die Texte, oder man sagt, nee, wir gucken mal, welches die schwierigen Wörter sind und dann trainieren die Kinder die. Und das kann die KI zum Beispiel auch erkennen. Also die KI kann erkennen, welche Wörter haben denn irgendwie dem Schüler, der Schülerin X in den letzten 4 Wochen beim Lesen besonders Schwierigkeiten gemacht. Da taucht immer wieder ein Wort auf. Das ziehe ich jetzt mal raus und biete ihm das fürs Blitzlesen oder für eine andere Lesemethode als Material an und schwupp, kann es dann hinterher dieses Wort dann eben lesen.
Michael, du hattest eben die Entscheidungsfreiheit der Lehrkräfte angesprochen und wenn wir jetzt nicht bei Leon bleiben, sondern ganz grundsätzlich über KI-gestützte Leseförderungsprogramme sprechen, wie würdest du sagen, haben sich die Aufgaben und auch die Funktionen der Lehrkräfte verändert?
Also wir sind ja mitten in einem Prozess, man kann gar nicht sagen, dass sich irgendwas verändert hat und wir jetzt sozusagen von einer veränderten Situation sind. Ich glaube, alle, die hier zuhören und genauso wir, die wir da mitten in diesem, wir sind mitten in einem Prozess und wie der am Ende ausgeht ist und wo das uns so noch so hinführt, ist noch gar nicht so ganz ausgemachte Sache. Also Punkt 1 ist, es gibt sozusagen diese gute Seite der KI, von der ich jetzt gerade berichtet habe. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, dass wir Lautleseproben analysieren. Wir arbeiten in einem anderen Projekt gerade daran, dass auch Schreibproben analysiert werden. Wir führen gerade ein Word für Kinder in der Grundschule ein in Nordrhein-Westfalen. Und da gibt es irgendwie in dem ganzen Bereich Diagnose und Förderung. Da gibt es ganz viele Segmente, von denen man denkt, da ist eine KI sehr sinnvoll aufgehoben. Vorschläge zu machen, wie für dieses Kind jetzt eine Förderung aussehen könnte, welche Texte es lesen soll, vielleicht auch irgendwie auf welchem Stand der Entwicklung das Kind ist. Aber natürlich, das merken viele Lehrkräfte vor Ort eben auch, ist, Die Kinder werden immer jünger, wenn sie selber auf textgenerative KIs zugreifen. Man muss seine eigenen Aufgabenstellungen anpassen, gerade wenn Kinder dann im Hausaufgabenbereich sind oder wenn sie Arbeiten erledigen, die, also wir waren vorhin bei handlungs- und produktionsorientierten Verfahren. Es ist heute nicht so ganz leicht rauszubekommen, je nachdem, wie man die Aufgabe stellt, ob man sagt, jetzt weiß ich nicht, der Benedikt irgendwie, der soll jetzt eine tolle Geschichte, die wir irgendwie gemeinsam hier in der Klasse irgendwie gelesen haben, du sollst ein neues Ende dazu schreiben, das könnt ihr doch vielleicht mal außerhalb irgendwie vom Unterricht machen, da bin ich mir am Ende nicht so ganz sicher, wer die Geschichte dann geschrieben hat, ob da nicht irgendwie möglicherweise auch Keks-KIs dabei waren. Das findet man bis in die Grundschule runter, in der Sekundarstufe ist es gang und gäbe und das erfordert natürlich zum einen kompetenteren Umgang mit Aufgaben, wie stelle ich irgendwie Aufgaben, die es ermöglichen, KI bewusst zu nutzen, auch für die Schülerinnen und Schüler, oder wie stelle ich Aufgaben, wenn ich das gar nicht haben möchte, in denen KIs eben nicht eingesetzt werden. Das ist, also ich glaube, es ist ein sehr viel reflexiverer Prozess, den Lehrkräfte jetzt brauchen und was man eben noch braucht ist, und das ist wiederum die gute Seite der KI, dass wir echt eine Chance haben, den Arbeitsalltag zu erleichtern. Ich habe jetzt einmal diese Programme genannt, irgendwie was das ist, aber natürlich das ganze Thema Unterrichtsvorbereitung, passgenaue Texte zu finden. Ich habe vielleicht als Lehrkraft schon seit 20 Jahren einen Text, der hat mir immer total gut gefallen. Ich merke, der ist sprachlich echt schwierig. Ne, das ist auch nicht mehr unbedingt dort, wo die Kinder den Wortschatz mitbringen, um diese Texte zu verstehen. Ich habe die Möglichkeit, den wieder im Unterricht zu machen, weil ich den sprachlich prompter bzw. anpasse auf ein sprachliches Niveau, das meine Schülerinnen und Schüler verstehen können. Wir haben damit auch viel rumprobiert und viele Kolleginnen auch. Kann sich mal gute Leseverstehensaufgaben nehmen und sagen, baue mir so etwas mal nach für vielleicht ein literares Gespräch, das ich bei mir in der dritten, vierten Klasse, in meiner leistungsstarken Klasse mache. Und ich möchte irgendwie so ähnliche Fragen stellen, wie die vielleicht irgendwie die jetzt hier vielleicht im Deutschbuch drin sind oder so. Dann habe ich immer die Möglichkeit eben, dass ich KIs Aufträge gebe, mir gute Aufgaben dazu zu stellen. Wobei wir auch gemerkt haben in mehreren Studien, das hängt auch sehr stark davon ab, ob ich selber diese Texte eigentlich in ihrer Tiefe durchdrungen habe. Also die Frage davon, was ist denn hier eigentlich die zentrale Aussage, was gibt es für Figurenkonstellationen und so. Und wenn man gut promptet irgendwie mit dem eigenen Wissen, dann hat man auch eine gute Chance, sich das zu erleichtern, ja, die eigene Unterrichtsvorbereitung.
Und was würdest du sagen, wie lange braucht denn so eine Lehrkraft ganz grundsätzlich, um eine App so im Unterricht nutzen zu können, dass sie wirklich lernwirksam eingesetzt werden kann? Kannst du da eine verlässliche
Zahl? Also eure ganz konkrete, beziehungsweise die Erfahrung hast du ja gesehen. Also ganz, ganz viele Lehrkräfte haben gearbeitet. Wie ist da so die Lernkurve bei den Leuten? Wie verläuft die?
Also der erste Faktor ist, inwieweit gehört das Arbeiten mit einem digitalen Werkzeug überhaupt schon zum Unterricht? Also geht es damit los, dass ich in den Keller gehen muss und sagen muss, wir hatten noch diese iPads vor 3 Jahren bekommen. Wer hat die eigentlich das letzte Mal geladen? Es gibt Schulen, da ist das ein bisschen so. Ne? Das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern es gibt Schulen, in denen spielen digitale Werkzeuge mehr eine Rolle und es gibt welche, da spielt keine Rolle. In den Schulen, wo sie eine digitale Rolle spielen, wo ich nicht irgendwie jeden Morgen wieder neu überlegen muss, wie löse ich eigentlich das technische Problem, wie ist es mit dem WLAN und so weiter. In den Schulen spielt echt eine Rolle, ist es eine Lernumgebung, die eher zum Beispiel über Apps gesteuert ist, also über einen Store gesteuert ist, oder ist es etwas, was webbasiert ist. Die webbasierten Sachen, die werden automatisch automatisiert. Es gibt nichts Tödlicheres, als morgens die iPads anzumachen und zu sagen, oh Gott, ey, das ist das letzte Mal vor 2 Wochen irgendwie, jetzt müssen erstmal ganz viele Updates geladen werden. Schrecklich, das will ja auch keiner so. Deswegen, wir sind zum Beispiel bei Leon jetzt, wir haben Leon auch so programmiert, dass wir gesagt haben, es muss eine Webanwendung sein, für den Nachteil, dass man ein gutes WLAN braucht oder zumindest stabiles WLAN in der Schule braucht, aber für den Preis, dass man morgens sich keine Gedanken darum machen muss, ob der ganze Kram auf dem neuesten Stand ist und dann möglicherweise eine Unterrichtsplanung gemacht hat und merkt so, ja, nee, geht nicht, das ganze Ding funktioniert nicht. Also diese technische Sache, die ist eine große Stolperfalle für manche Kolleginnen und Kollegen, nicht für alle so. Der zweite Punkt ist, dass wir den Lehrkräftebereich, der sieht genauso aus wie der Schülerinnenbereich. Also wir haben es jetzt zusammen mit, wie gesagt, so ungefähr 1000 Kindern, aber eben auch mit insgesamt 50 Lehrkräften entwickelt. Und da ist es in der Tat so, dass die Lehrkräfte uns sehr stark dabei begleitet haben, dass dieser Lehrkräftebereich selbst erklärend ist. Es ist ein einfaches Drag-and-Drop, das genauso aussieht wie für die Kinder. Das heißt also, es hilft immer sehr, wenn die Benutzerführung jetzt irgendwie nicht zu kompliziert ist. Und das ist was, Also es geht jedem auch so, der hier zuhört, das geht mir so, das geht euch, die mich jetzt interviewt, geht das so, wenn ich mich in eine neue Logik von der Software eindenken muss, die ganz anders funktioniert als alle anderen, habe ich schon keinen Bock mehr. Große Softwareunternehmen sind so erfolgreich, weil sie auf Wiedererkennung setzen. Das funktioniert, wenn man es einmal verstanden hat, versteht man es immer. Und das ist ein wirklich, das ist, Lernsoftware muss auch so sein. Das Problem ist, dass Lernsoftware ja dann von unterschiedlichen Menschen entwickelt wird. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Kollegen von Universität X etwas entwickeln, sieht das anders aus als Menschen von Universität Y, als von irgendeinem Verlag. Und ich muss mich jedes Mal neu da reindenken, wie die sich gedacht haben, wie ich Klassen anlege, wie ich Gruppen anlege und so. Das ist schon, also das sind auch so alles Hinderungsgründe, was es komplizierter irgendwie macht. Im Idealfall ist es wirklich so, das muss einfach funktionieren. Also das ist, da kann man von einem der größten Softwareunternehmen der Welt irgendwie, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Das ist der enorme Vorteil ist, es funktioniert einfach. Ich schalte es an und es funktioniert und ich muss mir nicht so viel Gedanken machen darüber, was ich hier alles noch technisch so irgendwie lösen muss vorher.
Was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme, ist, wie wichtig es auch da ist, also sich als Schule mit der Beschaffung und Bereitstellung von digitalen Endgeräten zu befassen, einfach weil sie die Möglichkeiten, die man hat im Unterricht, doch erheblich erweitern können. Und am Ende des Tages ist das, was ich jetzt so raushöre bei dir, es ist der Einsatz solcher Systeme einfach Unterricht und die Lehrkraft muss am Ende einfach diese Systeme orchestrieren in diesem gesamten Lernprozess, der ja unglaublich komplex in der Schule stattfindet. Und das ist dann da ein Baustein, der aber gesamt eingepasst sein muss. Und ich finde, das ist ein total starkes Plädoyer, sich auch für diese Technologien bereitzustellen, als Schule sich da auf den Weg zu machen und die auch wirklich zu verankern, fest im Unterricht. Was ich jetzt noch für eine Frage hatte.
Noch einen Punkt, Also du hast total recht. Es ist, also einerseits braucht man die Bereitschaft auf Schulebene, das sich zur Aufgabe zu machen. Aber es geht meines Erachtens noch eine Stufe höher. Warum wir mit Leon so erfolgreich gewesen sind, ist, das Land wollte das, die Ministerin wollte das, die Schulaufsicht wollte das. Wir haben neben dem Auftrag, das zu entwickeln, war auch immer klar, wir haben auch den Auftrag, das zu implementieren. Wir haben wirklich sehr viele Fachberatungen im Land NRW, die damit durch die Schulen gegangen sind und denen das gezeigt haben. Wir haben Schulaufsichten gehabt, die gesagt haben, ihr macht das, bitte, das ist eine gute Möglichkeit, damit zu arbeiten. Wir haben eine Ministerin, die auch wollte, dass das im Land umgesetzt wird. Und das öffnet Türen und das erzeugt eben auch eine Bereitschaft, bestimmte Software zu haben. Und der zweite Punkt ist, man braucht ein Umdenken. Software ist nicht Software. Wir haben in der Sekundarstufe, haben wir es mit Jugendlichen zu tun. Und Jugendliche, denen kann man abgespeckte Versionen von Erwachsenen-Software geben, weil die auf dem Weg sind, das zu lernen und so. Wir haben es mit Kindern zu tun. Häufig, die wirklich, das sind Erstkontakte zur Software, nicht immer, aber es ist Erstkontakt zur Software. Und das muss, es gibt einfach eine ganz andere Herausforderung an UI, UX, also User Interface, also die Frage von, wie sitze ich davor, wie werde ich da durchgeführt? Und mein Eindruck ist, gerade diese Perspektive, das ist ein Erstkontakt für Kinder an Software. Entweder haben wir Verlage, die sich sehr viel Gedanken darum machen, da ist aber dann die fachdidaktische Idee dahinter Banane. Oder wir haben total tolle fachdidaktische Ideen, aber da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich für das Kind heißt, das davor sitzt. Und das ist so ein Problem, das wir in der Grundschule haben, dass das so selten beides zusammenkommt. Also die Idee davon, ich verstehe das als Kind, es macht nicht viel Arbeit, es ist politisch gewollt und es ist auch eine fachdidaktisch gute Idee. Und davon haben wir echt fast gar nichts.
Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, wir haben viel über die Grundschule geredet. Die Kimsey hat am Anfang den EQB-Bildungstrend zitiert. Und da ist ja gerade auch das Problem, dass Schülerinnen und Schüler jetzt in 8., 9., 10. Klasse ja genauso massive Probleme mit der Leseflüssigkeit haben. Und was kann ich jetzt als ganz konkret als Lehrkraft in Bio oder in Geschichte tun, um da die Kinder wirklich zu fördern? Weil ist ja auch der Auftrag, ja, dass ich da nach wie vor eine Leseflüssigkeitsförderung, eine Leseförderung mache.
Also das, was ich hier gerade also beschrieben habe, ganz am Anfang, das Thema Leseförderung, ist weder etwas, was in der Grundschule vorbei ist, So, weil wir sehen jetzt einfach, das geht in die Sekundarstufe, noch, dass das Fach Deutsch beschränkt ist. Deswegen, also wir tun immer so, als wäre das, ich weiß nicht, hat was mit gutem Fachunterricht. Das ist, die meisten Leseförderkurven werden, das sind Schulkonzepte. Da muss man die gesamte Lehrkräfteschaft mitnehmen, als dass man eben halt irgendwie auch den Willen der Schulleitung hat, irgendwie das Lesen in allen Fächern zu fördern. Das ist überhaupt nicht auf Fach Deutsch beschränkt. Punkt eins. Punkt zwei. Die Methoden, die ich oben genannt habe, die funktionieren in jedem Unterricht. Ne? Das ist jetzt kein Fachprinzip, sondern es hat sehr viel eben damit zu tun, wer Leseflüssigkeitstraining machen möchte, der kann das auch in einem anderen Unterricht machen. Und dafür müssen manchmal auch andere Dinge zurückstehen. Das ist die bittere Nachricht daran. Und man fragt dann immer so, ja, wo soll man denn was wegstreichen? Das verstehe ich total gut. Aber um euer Zitat vom Anfang aufzunehmen, ohne Lesen geht gar nichts. Also ohne, dass man nicht die basalsten Lesekompetenzen, Leseflüssigkeit und grundlegendes Leseverstehen entwickelt hat, kann man einfach keinen vernünftigen Bildungsabschluss in Deutschland machen und hat wirklich deutlich weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt auch später. Und wie gesagt, wenn man die Texte, das müssen keine Texte sein, die jetzt irgendwie für den Deutschunterricht genuin sind. Man kann eben auch Fachtexte aus dem Sachunterricht lesen, wird auch viel gemacht, kann auch viel irgendwie aus anderen Fächern lesen. Dann ist das eine Aufgabe, die für die ganze Schule da ist.
Ich hätte noch eine Frage. Jetzt haben ja noch nicht alle Lehrkräfte Leon im Einsatz oder ganz grundsätzlich eine App. Was können die tun, um trotzdem die Leseflüssigkeit zu fördern? Weil bei uns im Podcast geht es ja auch vor allem darum, heute jetzt direkt schon im nächsten Unterricht was zu tun. Was könnten die jetzt tun?
Viele der Kolleginnen, die zuhören, sind hoffentlich schon in vielleicht auch größeren Leseprogrammen mit drin. Dann bekommen die eben auch über, also starke Basis zum Beispiel irgendwie, aber eben auch das Hamburger Leseband, über das Verbiss irgendwie auch angeboten wurde, das sind alles evidenzbasierte Maßnahmen, die genau das aufnehmen, was ich vorhin skizziert habe. Nichtsdestotrotz, es gibt zahlreiche Fortbildungen für Lehrkräfte, für diejenigen, die sich da nicht so gut auskennen, in denen man das sozusagen auch nochmal ganz, ganz gut aufbereitet bekommt sozusagen, also an dem man teilnehmen kann. Und der zweite Punkt ist, es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von Sammlungen dazu, wie man so ein Leseband auch selber in der Schule etablieren kann, auch wenn vielleicht irgendwie die Schule jetzt vielleicht nicht Teil irgendwie als von BIS ist, um solche Lesefördermaßnahmen durchzuführen. Braucht man nur einfach mal in so eine Suchmaschine eingeben, die man online findet, da findet man sehr viel genau dazu. Aber also das Geheimrezept ist, wenn man es jetzt auf eine Formel bringen möchte, laut lesen, laut lesen, laut lesen. Das ist echt wirklich, das ist irgendwie für die besonders leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler eigentlich genau das, was angesagt ist. Plus, ne, wenn die ein bisschen weiter sind, dann Lesestrategien. Das geht auf das hinaus, was wir auch in der SWK veröffentlicht haben. Also Basiskompetenzen sichern heißt Leseflüssigkeit sichern. Da haben wir jetzt sehr viel drüber gesprochen. Lesestrategien anbahnen, das ist sozusagen das Nächste, um dann Leseverstehen aufzudoggen. Und das, wenn man das so macht, dann haben die Schülerinnen sicherlich eine bessere Chance auf eine gehaltvolle Bildung.
Gut, ich würde sagen,
die 7 Stunden Podcast sind auch zu Ende jetzt. Aber was kommt denn für dich als Nächstes jetzt, Michael?
Inwiefern?
Was sind so die nächsten Meilensteine mit Leon?
Wir haben ein paar echt wirklich gute Ideen. Also das eine ist, was jetzt im Sommer direkt nach dem Lesometer veröffentlicht wird, ist eine Wochenplanfunktion. Das heißt, auf Grundlage von diesem Lesometer, von den Diagnoseinformationen, kriegt die Lehrkraft Vorschläge dafür, wie sie so einen Wochenplan zum Lesen aufbauen soll. Jetzt haben wir eine große Bibliothek aufgebaut von evidenzbasierten Lesefördermaßnahmen, wo man sich selber auch was zusammenstellen kann und dann kann man selber so Wochenpläne erstellen. Das ist, was auch diesen Sommer fertig ist. Wir haben fürs nächste Jahr haben wir eine DATS-DAF-Funktion. Da wollen wir es aber auch ganz anders machen, als das bisher so ist. Ich weiß, ihr kennt ja wahrscheinlich so zweisprachige Bücher, wo man dann irgendwie links den Text irgendwie in Deutsch hat und rechts dann in der L1-Sprache irgendwie. Und dann gibt es irgendwie Farsi-Deutsch oder Englisch-Deutsch, Französisch-Deutsch oder Türkisch-Deutsch. Und wir wollen das so machen, dass du den Text wirklich anfassen kannst und dir die einzelnen Sätze dann in deiner Herkunftssprache erklären lassen kannst, vorlesen lassen kannst, wo es nochmal Hinweise zu Wörtern gibt, wo du wirklich so in den Text reingrapschen kannst. So, das ist so ein bisschen die Idee. Das gibt es bisher auch noch nicht. Und da versprechen wir uns relativ viel von dieser DATS-DAF-Funktion, die jetzt nächstes kommt. Und dann ist es eben so, wir haben den Auftrag, das in die Sekundarstufe auszuweiten. Genau das, was du gesagt hast, Benedikt. Leon sieht momentan eben so aus, wie es für Kinder in der dritten, vierten, vielleicht noch fünften aussehen sollte. Danach muss das alles ein bisschen mehr eben halt wie Erwachsene-Software aussehen. Und dann kommt eine neue Funktion. Wir brauchen eine andere Lesefunktion. Liest nicht mehr von unten nach oben, sondern dann wie bei einem Reader von links nach rechts. Texte werden umfangreicher. Bräuchte es viel mehr Fachliteratur auch da drin und sowas, wie es auch bei Adobe Pro gibt, um Lesestrategien anzubahnen. Du kannst Texte dann annotieren, kannst deine Annotationen dann auch exportieren und so weiter. Das ist so das Nächste, was kommt.
Cool.
Spannend.
Das heißt wirklich arbeiten mit Texten, richtig. Mhm. Wissensaufbau, ja. Sehr cool.
Ja.
Ja, Michael, ganz, ganz, ganz lieben Dank dir. Dank dir dafür, dass du heute mit uns so intensiv in das Thema Leseflüssigkeit eingetaucht bist, in das Thema Leseförderung auch mit digitalen Mitteln.
Es war super spannend. Also was für ein Deep Dive. Vielen, vielen Dank, Michael, dass du heute mit dabei warst.
Wir wünschen dir alles Gute.
Ja.
Wir wünschen dir alles Gute für alles, was noch kommt bei der Weiterentwicklung von Leon und halt uns da auf dem Laufenden.
Sehr gerne. Lieber Benedikt, liebe Kimsi, vielen Dank für das gute Gespräch. Mir hat das auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und wenn Sie so irgendwie Fragen haben, Sie können es auch jederzeit schreiben. Wer weiß, vielleicht ist Leon ja auch bald bei Ihnen im Einsatz. Herzlichen Dank.
Danke dir, lieber Michael. Benni, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Schickt uns gerne Feedback zu dieser heutigen Folge oder auch gerne Wunschthemen, Gäste. Unsere E-Mail-Adresse, die lautet podcast@zsl-bw.de.
Und damit wünschen wir euch einen hoffentlich noch wunderbaren Tag und freuen uns, wenn ihr uns mal wieder anhört.
Ja, danke fürs Dabeisein. Macht's gut. Tschüssi, ciao.